der Erscheinung Jesu damals am See Tiberias und dem Gespräch mit Petrus lesen aus Johannes 21, Vers 18 bis 22. Johannes 21, die Verse 18 bis 22. Das ist der Abschluss des Johannesevangeliums. Petrus wurde vorher von Jesus gefragt, ob er ihn liebe. Das ist doch klar, ich lieb dich doch. Wäre auch ein schönes Thema für den heutigen Sonntag, dass wir uns einmal fragen, was verbindet uns mit Jesus? Dass es Liebe ist. Würde man vielleicht auch so sagen, das ist doch klar, aber da forscht Jesus tiefer nach und will das wissen. Und dann sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, das war ja früher diese sehr feierliche Anrede, Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ach Herr, zeig uns auch, was deine Aufträge sind. Amen. Es war im letzten Jahrhundert in Cannstatt in einem Gartenhäuschen, da waren die Nachbarn immer ein wenig sorgend da. Läuft etwas Merkwürdiges, da wird gearbeitet, man hört Blechgeräusche und immer noch Licht. Und schließlich hat einer, der da unten wohnte, die Polizei alarmiert und die hat dann bei Nacht und Nebel dieses Gartenhäuschen gestürmt und dann fand sie zwei Schwaben drin, Charakterköpfe, war Maybach und Daimler, zwei Entdecker, die forschten da am Motor. Das sind große Leute gewesen, Leute, an denen man hinaufsieht und sagt, es gibt ja solche Frauen und Männer, auf die man wirklich stolz sein kann. Was die geleistet haben, was die aus ihrem kleinen Leben alles Großes gemacht haben. Und unter uns ragen die so hoch heraus, wie man das manchmal sieht in den Schonungen der Wälder, wo die großen Bäume alle abgeholzt sind und ein paar einzelne stehen noch da und überragen diese kleinen Pflänzchen, so sind die großen Persönlichkeiten auch da, an denen man hinaufschaut. Entdecker, Erfinder oder da gibt's ja auch gewaltige Wirtschaftsführer. Einer, der hat gar nichts erfunden, er hatte nur eine eiserne Energie. Und da ist er vielen zum Vorbild geworden. Er wollte die ganze Weltkonkurrenz ausschalten. Und dann hat man sein Produkt nach seinem Namen genannt. Und das stand für Qualität. Kruppstahl. Was war das für ein Mann, der so viel leistet, so viel kann? Ein anderer, der war durchs Abitur gerasselt. Ein Trost für manchen, der in der Schule etwas zu kämpfen hat. Und er hat trotzdem studiert. Damals ging das. Konnte sich allerdings nicht habilitieren, aber er war der erste Empfänger des Nobelpreises für Physik, ihr Schüler, was da alles noch in euch schlummert. Wilhelm Konrad Röntgen, was sind das für Genies, die aus ihrem Leben einfach so viel entwickelt haben. Und mir tut das immer gut und Ihnen hoffentlich auch, dass Sie sagen, da ruht in mir doch noch ein verkanntes Genie. Die anderen haben es noch nicht gemerkt, die Lehrer haben es nicht gemerkt. Irgendwie muss das ja noch raus. Und das stimmt ja, das stimmt ja. Jeder Mensch ist ein unverwechselbares Original. Es ist nur wichtig, was der auferstandene Jesus aus deinem Leben machen kann. Er hat einen Plan und eine Idee und er will mit seiner Kraft gewaltig wirken, wenn wir diese Geschichten von den Frauen und Männern lesen, die damals mit Jesus zusammentrafen. Dann ist das immer wieder diese Ermutigung für uns. Da will Jesus etwas aus unserem Leben machen. Wir sind nur das Rohmaterial für ihn. Und das spielt dann gar keine große Rolle, was das Nobelkomitee zu uns sagt oder was die Presse über uns meint, sondern wichtig ist doch, was wir in den Augen Gottes wirken können, was wir erreichen und was wir zu Wege bringen. Ob wir etwas werden zum Lobe Gottes. Es ist bei den meisten von euch auch so, dass man sich dauernd quält und versucht, aus seinem Leben noch etwas herauszudrücken und sagt, ich streng mich ja ganz stark an, ich bemühe mich ja, ich will ja auch etwas Großes sein. Doch das ist ja heute Morgen gar nicht gefordert, was wir herausquetschen. Oder wie aus einem Lumpen noch herausbringen, was kriegen wir noch raus aus unserem Leben an Leistung und an Kraft. Es geht auch nicht um irgendwelche Kasteiung. Die meisten meinen, das christliche Leben, das sei nochmal so ein ganzer Aufbruch der Aktivität. Wir dürfen am Sonntag nach Ostern Quasimodo Geniti, ein toller Name, ist lateinisch und heißt wie die eben geborenen Kindlein. Entdecken, das Geheimnis des Lebens ist, dass ich wachse durch die Kraft, die Jesus in meinem Leben sein will. Er will in meinem Leben wirken. Und das Geheimnis des Christenlebens ist, dass man mit Jesus auf Du und Du lebt, auf einer ganz nahen persönlichen Beziehung. Und dass man sich ausstreckt und sagt, Du kannst doch jetzt etwas. Ich will Deine Kraft erfahren und will entdecken, was du aus meinem Leben machen kannst. Mir ist zuerst wichtig, dann nie mehr allein leben. Nie mehr allein. Jesus hatte am Ende bei dieser letzten Begegnung mit Petrus diesem stürmischen Mann das noch eingehämmert. Wenn man den Petrus ein wenig kennzeichnen, schildern will, dann hat er sich ganz bestimmt darin immer bewährt gehabt, dass er ein Mann war, der tatkräftig und voll Energie und voll Vitalität war. Ein Mann, der hat sich immer als Erster gemeldet. Und das ist schön, dass es solche Leute gibt. Leute, die sich einsetzen bis zum Letzten, die was fertigbringen, die was umwerfen und die auch Leistung vorzuweisen haben. Ein Mann, der auch stolz war, was er kann und der Jesus gegenüber das gerne zum Ausdruck brachte und sagte, ach, das mache ich schon, lass mich mal ran. Und jetzt legt ihm Jesus aufs Herz und sagt, Petrus, nie mehr allein, nie mehr ohne mich. Heute Morgen ist dies ein ganz konkretes Rufen für Sie. Jetzt machen Sie doch in Ihrem Christenleben nichts mehr ohne Jesus. Sie sind stolz darauf, was Sie alles bis jetzt fertiggebracht haben. Nie mehr ohne ihn. Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Es geht ja bei uns merkwürdigerweise so, dass wir erst im höheren Alter, bei Ihnen ist das ja auch so zum Erleben, im höheren Alter anfangen, ein wenig mehr nach der Kraft Christi zu fragen, weil die Jugendkraft ja uns so viele Möglichkeiten noch eröffnet, wo wir wirken können. Aber im Dienst für unseren Herrn Jesus passiert das immer wieder, dass wir an die Grenzen unserer Kraft stoßen und gar nicht mehr weiter können. Und mich beeindruckt das bei den christlichen Lebensbildern immer, wie sie genau diesen Punkt erlebt haben. Sie haben angefangen zu wirken für Jesus und dann kamen sie an den Punkt, wo sie gescheitert sind. Und die fruchtbare Wirkung ihres Lebens begann eigentlich erst da, wo sie sich ganz aufgeschlossen haben und sagen, ich will den auferstandenen Jesus noch viel mehr in mein Leben einlassen. Es kann sogar sein, dass es bei ihnen erst in dem Augenblick passiert, wo ihre Körperkraft reduziert ist, wo sie eingeschränkt sind in ihrer Wirkungsweise. Das macht ja für Jesus gar nichts aus, wo er in seiner ganzen Kraft wirkt. Und der größten Persönlichkeiten der Missionsgeschichte war ja Hudson Taylor, dieser gewaltige Missionar. In 15 Jahren hat er ein unvergleichliches Missionswerk organisiert. Er hat aus den verschiedensten Missionsgesellschaften, die aus den verschiedensten Ländern kamen, in China eine einzige Mission, die China-Inland-Mission, geformt. Und wenn Sie es noch einmal nachlesen in den Biografien, wie die Missionare fasziniert waren, wenn Sie plötzlich diesen Mann kennenlernten, der irgendwo in einer ganz kümmerlichen Wohnung gehaust hat, aber der mit seinem klaren Kopf und mit seinem Glaubensmut dieses Riesenreich der Chinesen gesehen hat und alle Stationen kannte und die Einsatzpläne organisierte. Aber dann erzählen die Biografen, wie er nach 15 Jahren seines Dienstes in eine große Krise kam, in eine Müdigkeit, war erschöpft und er konnte nicht mehr. Die Krisen sind ja die heilsamen Augenblicke unseres Lebens. Und da hat ein Freund, der Missionar McCarthy, ihm einen Brief geschrieben und hat gesagt, James, du musst nur wegsehen auf Jesus. Das hat doch dieser Hudson Taylor sein Leben lang gewusst. Das hat er doch verkündigt. Wissen Sie, dass es für mich genauso ist wie für Sie? Das kann man wissen und x-mal gehört haben, aber man muss es in der Krisensituation, und ich hoffe, dass einige von Ihnen heute Morgen es begreifen in den Krisen ihres Lebens, ich muss jetzt in dieser Lage dies alles in die Hände Jesu legen, wegsehen auf Jesus, in ihm bleiben und sich ganz auf seine lebendige Kraft verlassen, so schrieb dieser McCarthy. Er ist allein meine Erlösung. Und dann hieß es in diesem Brief, ich habe das Gefühl, als wäre ich nur bis an das Ufer eines Meeres gekommen, das ohne Grenzen ist. Als hätte ich nur genippt von etwas, was völlige Befriedigung bringt. Christus ist mir jetzt die ganze und die einzige Kraft. Wie das Hudson Taylor las, sagte er, das kann einem nur ein anderer zurufen. Ich verfügte plötzlich über ganz neue Kräfte. Ich konnte wirken über Jahre hinweg aus der Vitalität der Auferstehung Jesu und wusste, er ist bei mir, er trägt mich. Warum ist das immer wieder das Missverständnis von uns allen gewesen, als wir das Evangelium gepredigt bekommen haben, dass wir es immer missverstanden haben, als sei das ein Aufruf an unsere Kräfte? Es ist schön, wenn wir uns einsetzen, wenn wir sagen, wir müssen was tun, wir wollen uns anstrengen, Christen sollen keine faulen Leute sein. Aber so ein Petrus musste es unter Tränen lernen, nach der Nacht des Scheiterns, in dem Verrat und der Verleugnung, wo Jesus sagt, jetzt wird dich ein anderer gürten und führen, wo du nicht hin willst. Und darum gehören die Wunden und die Enttäuschungen und die Niederlagen bei uns ganz fest zum Glaubensleben dazu. Und die müssen Sie einplanen, weil Sie erst darüber die Kraft Jesu entdecken können. Da sagt Jesus zu dem Petrus, als du jünger warst, wandeltest du, wohin du wolltest. Und dieses Wort, das hier steht für wandeln, das meint eigentlich, da ranntest du überall herum. Da warst du ein Hans Dampf in allen Gassen. Uns tut das weh, wenn uns einer dann so kritisiert und wenn uns dann noch Jesus sagt, also du bist überall aktiv gewesen. Ja, dann sagen wir doch, aber Herr, wir haben es doch für dich gemacht. Entschuldigung, du darfst uns doch das nicht übel nehmen. Und Jesus will, dass in unserem Leben eine Konzentration auf Wesentliches kommt. Ich sage Ihnen das gern heute Morgen. Wesentliches auf das, was Ihnen der Auferstandene aufgetragen hat, was Sie mit Ihrem Leben tun sollen. In der Überfülle Ihrer Aufgaben, Dienste und Verpflichtungen möchte er Ihnen sagen, was eigentlich nötig ist und was er in Ihrem Leben wirken will. Erst wenn er uns gürtet und führt, dann wissen wir wieder, was Vorrang ist, was vorrangig ist, was wichtig ist und bedeutsam. Das mit dem Gürten und Führen ist ein Bild, das mir gar nicht passt. Wir sind ja stolze Leute und wollen gerne allein loslaufen und unsere Sachen tüchtig meistern können. Und wir können selber entscheiden, Gürten und Führen, das ist eigentlich so ein Bild, dass man hilfsbedürftig ist. Genau das meint Jesus. Anders kann er nichts in unserem Leben vollbringen. Und Sie brauchen jetzt gar nicht denken, dass etwas anderes geschehen muss, sondern genau da, wo Sie sagen, ich brauche ihn. Kann beim Schüler schon beginnen, dass er leidet unter seinen Schulleistungen und sagt, ich streng mich an. Und sagt, lass den Herrn in dein Leben. Es können die körperlichen Nöte sein, die Schwierigkeiten in Ehe und Familie, die Berufsprobleme, die man nicht meistern kann, unter denen man schier erdrückt wird. Die Spannungen mit Kollegen, die unlösbar scheinen. Herr, ich will jetzt dich da erleben, deine Kraft. Ich will mich von dir führen lassen. Ich will überhaupt erst mal hinhören, was sind deine Planungen und deine Ehen, deine Pläne mit mir, deine Planungen, deine Pläne, die du hast und deine Gedanken, die du mich führst. Es wird viel zu viel gewurstelt und viel zu viel herumgerannt. Und ich bin so froh, heute Morgen an diesem Wort, nie mehr allein, nie mehr ohne ihn. Das nächste nicht mehr nach dem eigenen Kopf. Auch das kritisiert Jesus auf eine höfliche und freundliche Weise bei dem Petrus. Du hast das so bisher gemacht, wie du wolltest. Du hast geplant und du gingst dorthin, wo du wolltest. Ja, wie sollen wir denn anders unsere Entscheidungen treffen als nach dem Kopf, den wir haben und nach den Entscheidungen, die wir treffen? Und da sagt Jesus, nein, es geht ganz anders, pass mal auf, es geht so, wie ich will. Und deshalb liegen in Ihrem Leben auch solche Kurven drin, wo plötzlich Jesus entscheidend Ihren Lebensweg verändert. Wir schreien zuerst auf und sagen, warum passiert denn das? Weil er will und nicht ich will. Nicht wie ich will, sondern wie du, Herr, willst. Und wieder fällt uns auf, dass auch im Leben der von Gott gesegneten Frauen und Männer, dieser Persönlichkeiten, die etwas geworden sind, die Gott gebrauchen konnte, war immer das Entscheidende, dass Jesus etwas gewirkt hat, was gar nicht denen in den Kram passte. Ich erzähle ja immer so gern von dem Missionspionier Dr. Ludwig Krapf, der in Korntal auf dem alten Friedhof beerdigt ist. Und dieser Ludwig Krapf, der aus deren Dingen stammte, war ein Genie, leider bei uns sehr unbekannt. Er war ein Sprachforscher der Suaheli-Sprache und wird heute in Kenia als ein Nationalheiliger verehrt. Es werden Filme über den gedreht. Und bei uns fast vergessen, er ging hinaus, hat 10 Grammatiken und Wörterbücher geschrieben. Und als er in Mombasa ankam, ist als erstes seine Frau gestorben. Wie? Ich meine, Gott will Mission. Und dann noch sein Kind, wenige Tage später, gefolgt am Fieber. Wir hätten unsere Sachen gepackt und hätten gesagt, das kommt von Gott, er will nicht, dass ich weitermache. Krapf schrieb nach Hause an sein Missionskomitee, sagen Sie dem Komitee, dass an der ostafrikanischen Küste ein einsames Missionsgrab sich findet. Es mahnt die Christenheit an die Aufgabe, die hier begonnen wurde. Denn Marsch über die Gräber ihrer Streiter bedeutet Sieg für die Kirche Christi. Achten Sie nie auf die Opfer. Und dann hat er 25 Jahre ohne Heimaturlaub weitergearbeitet. Gerade dann, wenn Dinge vorkommen, die nicht in meinen Kopf passen, will Gott besonders wirken. Und all das, was in der Missionsgeschichte Ostafrikas dann getan wurde, waren später nur die Ausführungen der großen Pläne und der Gedanken, die Ludwig Krapf damals niedergelegt hat in seinen Büchern. Nicht nach deinem Kopf geht es, sondern nach den Gedanken Gottes. Und bei vielen von euch ist es ähnlich, dass da in eurem Leben schwere Dinge drin liegen, mit denen man nicht fertig wird und sagt, warum muss in meinem Leben so viel Schweres geschehen? Weil der auferstandene Herr ihnen groß werden will. Warum nimmt er ihnen die Kraft? Ich brauche doch Kraft, sagen sie. Warum nimmt er mir einen lieben Menschen weg? Ist ein Gott ein Sadist? Nein, er will seine Auferstehungskraft in ihrem Leben groß werden lassen. Das gilt nicht nur bei Ludwig Krapf, sondern bei uns allen. Führen, wo du nicht hin willst. Warum führt er uns dorthin, wo es uns nicht passt? Weil er groß wird mit seinem Wirken und Tun. Das sagte er aber, um ihm zu zeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Also, ich stelle mir das ganz anders vor, wenn ich mit meinem Sterben Gott preisen soll, dass es irgendwo eine Demonstration wird, so eine schöne Sache. Und dann hat Gott den Märtyrertod, den schmählichen Tod für den Petrus da, mit Schimpf und Schande. Und wir sagen, Herr, eigentlich haben wir es uns ja anders vorgestellt, wenn wir dir dienen. Dass wir ein wenig mehr Ehre einlegen können für dich. Und der Herr sagt, nein, lass mal, ich habe die Planung, mit welchem Tode du mich preisen würdest. Es ist in meiner Regie und in meiner Überlegung. Unser Leben soll ein Lobchoral Gottes sein. Lobchoral auf zwei Füßen. Dass die Welt geht und Gott preist, das Lied des auferstandenen Jesus singt. Wir haben schon am Ostertag daran erinnert, dass das Luther dem Reformator besonders wichtig war, an diesen Stellen immer davon zu reden, dass die erste Verpflichtung Gottes, in die er uns ruft, die alltäglichen Dienste sind. Dass wir zu dem Wort kamen, Beruf, das ist ja eine Schöpfung der Reformation gewesen, dass man sagt, dahin bin ich gerufen. Und wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir heute nicht den normalen Beruf, in dem wir leben und arbeiten, abwerten und sagen, aber das Eigentliche, wo ich Gott diene, das wäre doch die Freistellung, so wie wir es als Pfarrer glücklicherweise haben, dass wir vollzeitlich unserem Hobby frönen dürfen. Dann denken die manche von Ihnen immer wieder und sagen, aber das ist doch dann schwierig für mich. Warum hat Luther immer wieder davon gesprochen, dass das ein Dienst für Gott sei, wenn die Magd den Stall kehrt, ein Gottesdienst sei? Weil der auferstandene Jesus dort in ihren alltäglichen Diensten und Verpflichtungen seine ganze Kraft ihnen schenken will. Darum sind die Plätze so wichtig, wie wir es am Ostermontag auch gehabt haben, wo diese Hausfrau und Mutter wirkt oder wo sie im Beruf stehen. Dort will die Kraft Jesu in ihrem Leben kräftig ans Wirken kommen. Da will die Melodie erklingen, die der Herr aus unserem Leben weckt. Diese gefalteten Hände, die wir auch beim Gebet anwenden, haben ja eine tiefe Symbolik. Ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das ist ja das alte Sklavensymbol. Ich will mich von meinem Herrn binden lassen. Und will nicht bloß nur mit meinen Händen dauernd unruhig tätig sein. Will hören auf das, was er tut. Und darum sagen wir natürlich die Hände in den Schoß legen. Das ist die Kraft meines Lebens. Dass ich in den entscheidenden Stellen still werden kann und höre, was will der Herr aus meinem Leben? Und was tut er? Und was ist das Ziel? Man wollte eigentlich jetzt am liebsten nur aus der Missionsgeschichte erzählen, warum ist denn überhaupt meist die ganze erste Generation der Missionspioniere so früh gestorben? In wenigen Stunden am Schwarzwasserfieber oder an der Malaria oder was, am Gelbfieber, weggerissen worden. Sie kennen es aus der Geschichte der Basler Mission, wie da die Missionspioniere damals hinausgegangen sind an die Goldküste und sie kamen nur bis an dieses dänische Fort und dann lebten sie, wenn es hochkam, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr und der einzige Überlebende schickt dann mit dem nächsten Segelschiff eine Nachricht zurück, in Eil, schickt andere, sind alle weg und dann ging der Leiter der Basler Mission in diese Klasse hinein seiner Kandidaten und sagt, wer geht, wer meldet sich freiwillig und dann sitzen die alle da, wie soll man da in dieses Todeskommando gehen? Und dann fragt er anders, er sagt nicht, wer geht freiwillig, sondern er sagt, wer lässt sich senden? Und dann standen alle auf. Und wenn es in den Tod geht, aber für meinen Herrn, mit einer Botschaft vom Leben. Und ich sage das Ihnen, damit Sie die Widerwärtigkeiten Ihres Lebens mutiger tragen und sagen, der auferstandene Herr, der will das nicht bloß bei Petrus, der will das auch bei mir, dass ich ihm diene. Er hat einen Plan, wie lang das sein soll, wie viel Raum er mir gibt mit meinem Leben, aber dass ich ihn verkündige und dass ich das weitersage. Sie wissen doch noch, warum heute unser Thema kreist. Wie werde ich eine Persönlichkeit? Wir richten uns nicht nach Nobelkomitees und nach den Entscheidungen der Presse, die Menschen hochlobt und sagt, das ist ein Großer. Uns geht's darum, wo kann der Auferstandene in unserer Welt heute wirken? Und das geht da, wo es nicht mehr nach unserem Kopf geht und wo wir nie mehr allein wirken, sondern auf ihn schauen und dann noch das Letzte, nicht mehr mit anderen uns vergleichen. Es passiert auch leicht bei dem Erzählen der christlichen Biografien, dass wir dann sagen, wir schauen nach so anderen Persönlichkeiten. Petrus dreht sich rum und sagt, was wird aber dann mit Johannes? Und Jesus sagt, Schluss. Du brauchst nicht schauen, was andere tun sollen. Jeder hat seinen Weg vom Herrn. Ich habe am Ostermontag sich gewarnt, dass man aus der Predigt versucht, konkrete Anleitung fürs Leben zu gewinnen. Natürlich soll es jeder für sich gewinnen, aber nicht, dass man sagt, jeder Christ muss nun politisch aktiv sein, jeder Christ muss nun diese Entscheidung so fällen oder so. Ich glaube, dass Jesus ganz verschiedene Wege hat. Aber er wird sie Ihnen deutlich machen, wie und wo. Aber der Petrus sagt, stirbt Johannes auch wie ich Märtyrertod? Ich hätte es gern gewusst. Und Jesus sagt, das geht dich gar nichts an. So verschieden sind die Führungen Jesu mit seinen Leuten. Vom Nachäffen hat man gar nichts. Und man braucht auch nicht so nach dem anderen schauen und meinen, das müsste bei uns alles gehen. Wenn ich in meinem Leben zurückblicke, waren viele Stationen, wo ich die Führungen Gottes nicht verstand. Aber heute muss ich sagen, gerade da waren große Wegführungen meines Herrn. Und an diesen Stellen hat er entscheidend gewirkt. Und das macht Jesus hier deutlich. Nur eins ist wichtig, folge du mir nach. Du sollst den Auferstandenen Jesus in deinem Leben widerspiegeln. Ihm Raum geben zum Wirken, lass ihn ein bei dir. Du bist nicht menschenverantwortlich und nicht dem Urteil der anderen und musst nicht drauf hören, was die zu dir sagen. Sei du nicht ein Abklatsch auch von irgendwelchen frommen Personen, sondern der Herr selber, der Auferstandene, ruft dich in seinen Dienst und will, dass er bei dir wirken kann. Es ist wichtig jetzt nur, ob wir wirklich mit allem anderen brechen und sagen, du Herr, du musst uns gürten und führen. Und wir sind gespannt, was wir mit dir erleben. Amen.